Und dann habe ich plötzlich irgendwie einen Blickreporter vor unserem Haus gehabt und das hat dann der Luca dazu bewegt, dass er gemeint hat, da passt mir einen ab, der mich verschiessen will. Und er ist mir dann 6 Wochen lang nicht mehr von der Seite gewichen und auch nicht mehr in die Schule gegangen.
Tim und Kürbisch. 2 Hosts, ein Gast, 0 Hemmungen. Heute ist bei uns ein Zucker und einer der bekanntesten Schweizer Comedians.
Wo in der Zeit der Corona-Pandemie, wie er über sich selber sagt, vom Publikumsliebling zum Vollpfosten der Nation geworden ist.
Die Medien hatten wochenlang kein anderes Thema gehabt. Wie kann das passieren?
Darf man nicht mehr seine eigene Meinung haben, wenn man in der Öffentlichkeit steht?
Wie reagiert man auf den ganzen Hass, auf den ganzen Hate? Sogar Morddrohungen hat es gegeben.
Und wie schafft man es aus dem raus? Und wird gleich wieder für seinen eigentlichen Job als Comedian ernst genommen?
Diesen Fragen müssen wir heute auf den Grund gehen.
Mit dem Marco Rima. Hi Marco.
Hallo
Marco.
Hallo miteinander.
Ziemlich genau 3 Jahre ist es her. Februar 2020. Erster Corona-Fall in der Schweiz. Was hast du gedacht, wo du die Meldung gelesen bzw. gehört hast?
Also wir sind mit der Familie in Australien gewesen. Und zuerst haben wir das einfach mal zur Kenntnis genommen. Aber wo uns dann so die ersten Australier, die ja relativ laid-back sind, auch ausgewichen sind, habe ich gedacht, oha, das scheint doch etwas auf uns zuzukommen, wo anscheinend doch gefährlicher ist, als man denkt. Und dann habe ich ein bisschen ausgelost, mich dann aber auch mir Sachen angelost von Leuten, die beschwichtigt haben, die gefunden haben, hey, alles nicht so schlimm, wie immer erzählt wird. Und mich dann relativ zügig wieder beruhigt. Und eigentlich nach so 2 Monaten, wo ich aber Verständnis hatte für alle Massnahmen vom Bundesrat, wo ich gesagt habe, ja gut, am Anfang weiss man ja nicht so recht, um was das geht, dann aber sehr schnell für mich entschieden habe, zurück ins Leben und die Leute beruhigen und ihnen Mut machen, dass das Leben auch mit Corona kein Problem sollte sein.
Wie bist du zum Vollpfosten von der Nation geworden? Wie hat das die Kritik an den Corona-Massnahmen angefangen?
Ja, das ist etwas, was mich selber erstaunt hat. Ich meine, so wie ich aufgewachsen bin, in einer Familie mit Debattenkultur, oder wo man sich auch am Mittagtisch oder zu Abend einmal gefetzt und gestritten hat und diskutiert und wo es hoch zu und her gegangen ist, habe ich eigentlich genau auf die Art und Weise auch reagiert. Also, ich habe auch das Gefühl gehabt, man kann ja seine Sachen sagen und das auch beitragen, wo man denkt. Was zwar möglich gewesen ist, aber natürlich, weil ein Haufen Leute dann Angst gehabt haben, ist das denen teilweise in einen falschen Schluck hineingekommen. Und die haben sich dann total angegriffen gefühlt. Und es ist problematisch geworden. Also für mich dann auch eine ganz neue Situation.
Aber wann hast du denn gemerkt, deine Meinung kommt bei ein paar Leuten nicht so gut an?
Ja gut, ich glaube, sein Lauf hat das genommen, durch das, dass ich an einer Demonstration teilgenommen habe. Also ein Platz von Frieden. Das ist eigentlich noch lustig, dass das so gewesen ist. Weil mir dann vorgeworfen worden ist, dass ich mich plötzlich mit so Verschwörungstheoretikern und Vollpfosten und Nazis und Antisemiten und was auch immer noch so zusammengetan habe. Aber ich habe die gar nicht gesehen. Also es hat natürlich Leute gehabt, die lustig ausgesehen haben und sich dementsprechend präsentiert haben. Aber es ist kein Hass zu keinem Hass aufgerufen worden, zu keiner Schlägerei. Und ich finde immer, es ist das Recht von jedem Schweizer, an so einer Demonstration teilzunehmen und zu reden. Und ich habe das eigentlich noch lustig gefunden, dass ich einmal, weil ich das noch nie gemacht habe, an so einer Demonstration teilnehmen und reden mit Leuten, die gleicher Meinung sind wie ich. Ja, es ist da der Virus, aber wir müssen uns jetzt nicht zu Tod fürchten. Und das hat man mir natürlich dann übel genommen und dann dementsprechend geschrieben und dann ist eigentlich Post abgegangen und losgegangen.
Wie war das gewesen, Marco, in Oberägeri? Du bist das bekannteste Gesicht. Haben dich die Leute wie immer vor Corona dort angesprochen und mit dir geredet oder ist es anders gewesen?
Ja, es ist teilweise schon ein bisschen anders geworden, weil ich habe mich, wie gesagt, nicht alle Massnahmen gehabt, weil ich habe immer gefunden, wenn man gesund ist, dann ist man gesund und dann kann man auch ins Theater, ins Restaurant und die Maske muss man auch nicht anlegen. Für mich ist das immer enorm wichtig gewesen, Menschen ohne Maske zu begegnen, weil ich lese aus dem Gesicht heraus, ob es jemandem gut geht, ob er traurig ist, ob man helfen kann. Es geht ja auch um Empathie, um Gesichtserkennung. Und ich habe mich dann einfach strikt geweigert, eine Maske anzulegen. Und das kommt natürlich dann in dem Moment, wo zu einer Maskenpflicht aufgerufen wurde, ist nicht gut an. Und dann gehörst du dann schon in einer Migros oder über den Kopen so, du Mörder! Oder Maske auf! und alles so Sachen, wo du so denkst, hey Leute, also ganz ehrlich, ich bin gesund, ich muss keine Angst haben, ich bin ein empathischer Mensch, ich habe Menschen gerne und ich will niemandem etwas zu leid tun. Und ich habe das sehr absurd gefunden. Und wir leiden ja jetzt noch unter diesen Massnahmen. Das merkt man im Kulturbereich, wo die Leute immer noch fernbleiben, Kino etc. Ja, weil es die Leute einfach, weil wir gesagt haben, bleiben daheim. Und das machen sie.
Es scheint mir irgendwie ein bisschen so, dass du als Person vom öffentlichen Leben wie keine Meinung hast dürfen haben in dieser Zeit.
Ja, das ist noch interessant. Leute wollen ja dich dann nur als Kabarettist haben oder als Komiker. Der Italiener sagt ja, fang mir rein, bring mich zu lachen und fertig. Aber ich bin ein Bürger von dem Land, ich bin Papi, ich habe eine Familie und ich bin ja angehalten, meine Stimmkunst zu tun bei einer Abstimmung. Also wenn es um einen Flüger geht oder um Einwanderung oder was auch immer, dann setze ich mich mit den Themen auseinander und dann gebe ich ja mit meiner Stimme bekannt, in welche Richtung das könnte gehen. Und zwischendurch gewinne ich mit meiner Meinung und zwischendurch verliere ich. Also ganz normale demokratische Geschichte. Und das hat mir zu denken gegeben und hat mich auch traurig gemacht. Und was mich vor allem traurig gemacht hat, dass ich so zwei, drei wirklich dunkle Momente hatte in dieser Zeit, wo ich das Gefühl hatte, also wenn es so weitergeht, das ist nicht mein Leben und so würde ich nicht weiterleben, wenn es dann so wirklich bleiben würde.
Kannst du die dunklen Momente erläutern uns, erzählen, was du damit meinst?
Ja, einerseits der Hass, den man erfährt, die bösen Worte, die Angriffe. Natürlich habe ich mir auch Sorgen gemacht um meine Familie. Unser Sohn hat brutal Angst bekommen, als ich dann mal selber wegen einem Untersuch ins Spital haben musste. Und da hat man bei mir Corona prognostiziert. Also, ich habe dann auch so, was habe ich? Und dann bin ich ins Kantonsspital gekommen und dort haben sie mich aber nach zwei Nächten schon wieder heimgelassen, weil ich auch gefunden habe, also schlecht kann es mir auch daheim sein und Fieber, das kann ich ja daheim auskurieren. Und das hat es ja gezeigt und bewiesen, wo sie gesagt haben, ja, das ist gut, gehen Sie heim, dass das also anscheinend nicht so heiß gegessen wird, wie es gekocht worden ist. Und dann habe ich plötzlich irgendwie einen Blickreporter vor unserem Haus gehabt und das hat dann der Luca dazu bewegt, dass er gemeint hat, da passt mir einen ab, der mich verschiessen will. Und dann ist mir dann sechs Wochen lang nicht mehr von der Seite gewichen und auch nicht mehr in die Schule gegangen. Und das sind so Ereignisse, wo man sich sagt, okay, was mache ich jetzt? Sage ich gar nichts mehr? Einfach aus Rücksicht auf meine Kinder oder auch auf meine Frau, also da müsste man auch mal meine Frau fragen, wie sie das Ganze erlebt hat, weil ich werde ja immer gefragt. Und wo ich aber natürlich gegen ein Prinzip würde gehen von Free Speech, wo ich sage, nein, es ist wichtig, dass ich etwas sage. Nochmal, nicht, ob es richtig oder falsch ist, das weiss man erst, ich glaube, am Ende vom Leben oder Generationen später. Ich sage immer, der Irrtum, also das, was man heute sagt, kann der Irrtum sein von morgen und so ist das, habe ich das sehr, als eine komische Zeit erlebt.
Mhm. Also da sind die Medien beziehungsweise ein Reporter in deinem Garten gestanden?
Ja, nicht gerade im Garten, aber vor dem Haus. Also ich hätte dort gescheiter, weil ich habe gerade einen Äpfelkuchen gemacht, ich wäre gescheiter runtergegangen und gesagt, ja, hey, ich lebe. Also der hat ja ein Lebenszeichen von mir erwartet. So wie der Michael Jackson, der sich dann am Fenster zeigt und runterwinkt, möglichst noch mit einem Kind im Arm. Und da muss ich sagen, das ist eine sehr geschämige Episode, die da die Presse auch an den Tag gelegt hat. Und es beweist ja immer wieder, dass sie in Haufen Bereichen eben keine gute Falle gemacht haben. Und von dem her eben, ich sage immer, wenn Leute sagen, ja, aber wir sind wenigstens noch gut durch die Pandemie durch. Nein, wir sind nicht gut durch die Pandemie durch, weil es hat einen Haufen Leute in der Volksseele, also hat sie verletzt. Und es hat einen Haufen Schäden gegeben, auch im psychischen Bereich. Und es geht nicht darum, dass ich sage, ich habe Verständnis wirklich für jeden und alle. Aber die Medien haben da und machen es nach wie vor, sie machen Angst, den Leuten Angst. Und ich wäre manchmal froh, man würde den Artikel 258 vom Strafgesetzbuch auch anwenden, Schrecken der Bevölkerung. Weil, wie gesagt, ich will niemanden einschränken in seiner Meinungsfreiheit. Aber das, was so gewisse Verleger und gewisse Häuser abgeliefert haben, ist eigentlich unter jeder Kanone. Man hat Leute diskreditiert, man hat sie kaputt gemacht und versucht auch, sie so kaputt zu machen, dass sie nachher nicht mehr arbeiten können. Und das finde ich einfach nicht schön. Gerade in der Schweiz, mit unserer Demokratie, die ich so liebe.
Also ziemlich happige Vorwürfe an die Medien selber. Mhm. Was ist denn sonst noch, was wirfst du den Medien vor, dass sie in dieser Zeit vielleicht anders hätten können machen? In Bezug jetzt auf deine Geschichte selber.
Ich weiss nicht, ob das Vorwürfe sind. Natürlich kann man das als Vorwürfe, aber ich habe das erlebt und ich habe es so erfahren. Und ich habe auch in Gesprächen mit anderen Menschen erfahren, wie schlimm das ist, dass sie als gestandene Personen mit Weltruf, Virologen, Infektiologen, Leute, die für BioNTech gearbeitet haben, Leute, die damals auch gefragt worden sind bei Krisen vom Staat, wie man die plötzlich fertig gemacht hat und eigentlich dazu gezwungen hat, Stillschweigen zu bewahren. Wie gesagt, ich bin kein Aufrührer, aber ich bin auch nicht dumm. Also ich habe sehr genau das Zeug studiert und auch mit eben Strafrechtlern bin ich zusammengekommen. Es ist eigentlich eine hochinteressante Zeit, aber sehr traurig noch immer durch.
Man muss dazu sagen, du hast dich natürlich auch nicht versteckt und wie damit müssen rechnen, wenn ich Videos poste gegen Corona-Massnahmen schiesse, dann wird das von den Medien auch aufgenommen. Du bist ja nicht erst seit gestern in diesem Geschäft.
Nein, aber ich habe das ja nicht gemacht, weil ich jetzt irgendwie gefunden habe, das gehört sich nicht. Nein, es gehört sich eben, dass man Widerspruch auch macht. Das gehört auch zu unserem politischen Diskurs. Ich verlange das auch von den Politikern, dass sie ja, das merkt man ja auch, wenn sie im Bundeshaus reden, dann schiessen sie aufeinander. Also ich hoffe immer auf mit fairen Mitteln und auch mit der Sprache. Aber das macht das Leben auch aus und das ist auch etwas Schönes. Und nochmal, es geht nicht darum, um Recht oder nicht Recht, sondern es geht darum, dass man die beste Lösung sucht. Es hat ein Haufen Leute einmal gesagt, ja, sind Sie doch froh, dass Sie nicht der Berse sind? Doch, ich wäre gerne der Berse gewesen, weil ich hätte weniger über Massnahmen geredet, ich hätte mehr über Gesundheit geredet.
Was hättest du anders gemacht?
Ich hätte den Leuten zum Beispiel mit der Kampagne vermittelt, wie man gesund lebt. Also ich meine, wenn ich mich anschaue, dann müsste ich mich auch ein bisschen anders ernähren. Aber dass es andere Möglichkeiten gibt, auch durch eine pandemische Zeit durchzukommen. Das heisst, wie macht man das? Halt mal eine Jacke mitnehmen, weil das Wetter kann gerade im Frühling, Herbst mal schnell wechseln. Und dann ist man verschwitzt und vergisst die dann anzulegen. Oder was sonst, schon ist man verkältet und schon geht man. Ich bin ein Kind gewesen, ich hatte ständig Verkältungen gehabt. Grippalinfekt, Bronchitis und alles. Aber wie gesagt, wir haben ein grossartiges Immunsystem. Ich glaube, es ist das, was am Herrgott besonders gut gelungen ist. Das hat er uns wahrscheinlich eben mit Masken auf die Welt geschickt. Und unsere Kinder und Säuglinge und wir selber, auch alte Leute, wir müssen das Immunsystem eben auch trainieren. Und das wäre ein ganz wichtiger Beitrag gewesen. Und vor allem den Leuten die Angst zu sehen. Und das hat die Regierung nicht angebracht und das hat mich genervt. Und dann will ich ja als Bürger von dem Land auch dazu etwas sagen.
Wir haben jetzt viel eben über die Medien, über deine Ansicht geredet, Marco. Auch am Anfang hast du gesagt, eine Familie hat darunter gelitten. Es hat auch Morddrohungen gegeben.
Ja, ich meine, es ist eine neue Qualität. Also insofern hat mich das noch nicht positiv, aber für mich ist das eine spezielle Erfahrung gewesen, weil ich glaube, gerade Politiker, über die, wo ich auch ein Stück weit herziehe, oder über die bestimmten Politiker, die ich eben nicht mögen kann, die kommen das natürlich tagtäglich über. Und das hat etwas mit den sozialen Medien zu tun. Ich glaube nicht, dass es besser geworden ist, oder besser gewesen ist früher. Aber man hat auch die sozialen Medien noch nicht gehabt, wo auch die Leute ganz schnell irgendetwas loslassen können, was sie gerade verrückt macht oder was auch immer. Und ich habe auch festgestellt, wenn Leute auch verrückt gewesen sind und ich konnte ihnen zurückschreiben, was ich manchmal gemacht habe, dann haben sie sich entschuldigt. Ah, das haben sie so gemacht. Ja, darum, ich sage den Leuten immer, holt euch in Meinungen nicht über Schlagzeilen ein, geht in die Tiefe. Und wenn man meine Sachen liest und schaut und hört, dann geht es eigentlich nur um drei Sachen. Das ist eigenbestimmtes Leben, es geht um Liebenswürdigkeit und es geht um Empathie, also sich auch gegenseitig helfen. Und was da dran soll falsch sein, das erschließt sich mir bis heute noch nicht.
Trotzdem, aber Morddrohung, also auf, wieso muss man sich das vorstellen? Wir als ja, also du bist auch ein normaler Bürger, klar, aber
ja, natürlich.
Da kommen Drohungen rein per Mail, per Facebook, per Instagram, oder
Ich glaube, es gibt oft Leute, die haben keine Barriere. Ich meine, jeder von uns hat zwischendurch einen Mord gelöst, also, der sie könnte gerade umbringen, oder könnten, ich kenne das auch von mir, oder? Wo ich sage, also, na, der. So. Und ich glaube, die Leute, die sind so ungefiltert unterwegs, dass sie das halt dann oft schreiben, oder in einem Brief dir kundtun, ich weiss, wo ihre Kinder leben, oder was auch immer, und dir so wollen Angst einjagen. Aber das gehört halt ein Stück weit zur Öffentlichkeit, nur finde ich das nicht schön. Und ja, muss man irgendwie lernen, damit umzugehen. Und wie gesagt, das hat natürlich, vorher haben wir ein ganz normales Leben gehabt. Wir sind in Australien gewesen und ich habe oft gespielt und mich über Haufen Sachen gefreut. Und dann plötzlich hat das eine ganz andere Wende genommen. Und das war auch eine riesen Belastung gewesen für meine Frau und meine Kinder, oder? Weil zwischendurch hat Christine auch gesagt, hey, weißt du was, jetzt müssen wir oft irgendetwas machen. Ich muss Ruhe haben. Ich gehe sonst kaputt. Mhm. Und dann sind wir manchmal, Länder bereisen, wo die Massnahmen nicht so heftig sind, um einfach Abstand zu gewinnen. Und trotzdem bin ich noch in den Schlagzeilen gewesen. Der Ritschi, ein lieber Freund von mir, hat mir gesagt, wieso bist du ständig, am Umwäffeln? Gang am Umwäffeln. Du bist ständig in der Zeitung. Ich habe gesagt, Ritschi, ich bin nicht in der Zeitung, weil ich jedes Mal zu irgendetwas etwas sage, sondern weil man mit mir Klicks generiert und zu jedem Thema noch das Stichwort Rima drin nimmt, oder?
Marco, schnell zu dir zurück. Hast du Angst gehabt, wo du die Morddrohungen bekommen hast?
Nein, nie. Also, weil ich es vielleicht auch nicht ernst genommen habe. Also, ich denke eben, wie gesagt, das sind einfach arme Leute, die irgendwie ein Problem haben. Ich kenne auch Angst so nicht. Das ist vielleicht mitunter auch ein Grund, wieso dass ich nicht Angst hatte vor Corona. Wenn jetzt Ebola würde in die Schweiz kommen, also dann würde es mir auch nicht gut gehen. Aber ich bin so ein bisschen angstbefreit aufgewachsen. Ich habe auch keine Existenzängste. Ich habe grundsätzlich keine Angst, weil ich immer sage, im Prinzip kühlen Kopf bewahren, durchschnaufen, schauen. Und das erwarte ich auch von sogenannten Führern, dass sie ruhig bleiben und dann die Leute an die Hand nehmen und ihnen sagen, hey, es kommt alles gut.
Hast du dir auch überlegt, die Leute anzuzeigen oder rechtliche Schritte einzuleiten gegen die Leute, die dir die Morddrohungen ausgesprochen haben?
Da kann man gar nichts machen. Also ich war auch schon auf der Kantonspolizei gewesen, wegen einem Brief und die sagen einfach auch, und verständlicherweise, was sollen wir machen? Wir müssen warten, bis es passiert. Also es klingt jetzt absurd. Aber gegen wer ich wirklich schon wollte, also Anzeige erstatten, das sind gewisse Medienhäuser gsi, wo ich einfach finde, die sind unter jeder Kanone gsi. Und da geht's nicht nur um mich. Also, mich hat auch mal eine Journalistin von so einem Medienhaus angefragt, ob ich wieder ein Interview würde geben, und wir könnten doch Freunde sein, und dann könnte ich alles, habe ich gesagt, nein, du musst dich zuerst entschuldigen. Ja, was müssen wir dir denn sagen? Ich gesagt, bei mir müsst ihr euch nicht entschuldigen, sondern bei allen, die ihn fertig gemacht haben.
Was sind das für Medienhäuser gsi?
Ja gut, das sind die altbekannten Medienhäuser natürlich, die wir kennen. Man hat ja einen Blick dafür, wer sie so könnte sein, oder? Mir tut das leid für massiv viele Journalisten. Ich habe auch mit Journalisten geredet, die sagen, hey, wir sind komplett deiner Meinung. Es geht gar nicht darum, dass man komplett meiner Meinung muss sein, aber die auch gefunden haben, das geht nicht so. Und ich will auch nicht alle Journalisten verunglimpfen. Wie gesagt, es gibt hervorragende Leute. Und ich glaube, die haben auch gelitten in dieser Zeit. Und ich sage jetzt gerade mal bei einem Mark Walder, den dürfen wir schon erwähnen. Ich meine, der hat sich wirklich fast ins Hemd gemacht, weil der hat wirklich Angst gehabt. Nur so einer darf natürlich nicht ein Medienhaus mit dieser Verantwortung führen. Einfach nicht, sondern muss er halt sagen, du weißt was, soll jemand übernehmen, der vielleicht mit einem gewissen Abstand auch schreibt. Aber er hat ja alles, was Angst geschürt hat, eigentlich in die Zeitung reingebracht, und das ist einfach nicht gut. Also, das finde ich schade. Von dem her bin ich am Anfang grosser Fan von Daniel Koch, der eigentlich beschwichtigt hat. Und das ist gut gewesen, und die Leute haben ihn auch geliebt dafür. Auch wenn er nachher Sachen erzählt hat, die ich nicht so gesehen habe, oder wo sich für mich nicht erschlossen hat, wieso dass er die Meinung wieder ändert.
Margot, wie viel Mal hast du dir so gedacht, Rima, komm, jetzt ist genug, hock doch mal auf die Schnurre?
Das ist eine gute Frage. Ich habe nie etwas bereut. Ich bereue auch gar nichts in meinem Leben. Es tut mir zwischendurch leid, dass gewisse Sachen passiert sind, aber mehr so im zwischenmenschlichen Bereich, wo man sich sagt, ja, das ist nicht gut gewesen. Aber auf der anderen Seite sage ich immer, hätte ich das nicht gemacht, dann wäre ich jetzt nicht da bei diesem Interview. Dann hat das Leben von mir einen anderen Verlauf genommen. Weil ich glaube wirklich an die Fügung, dass wenn man sich entscheidet, links zu gehen und nicht rechts, es erzählt eine andere Geschichte. Und ich sage immer, hätte ich den Schuhbändel nicht gebunden, damals in Melbourne, im Hotel, hätte ich meine grosse Liebe nicht kennengelernt.
Schicksal also. Hat das einen Nachteil irgendwie? Du hast Massnahmen kritisiert, du hast Bundesrat kritisiert, du hast kein Blatt vors Maul genommen. Jetzt startet dann deine Tournee wieder, neue Show. Meinst du, hast du da selber ins Bein geschossen?
Schau, schlussendlich sage ich immer, die Leute wissen, wer ich bin und für was, dass ich stehe. Und wenn ich Fehler mache, dann kann ich mich auch entschuldigen. Das ist eben ganz wichtig. Ich habe gelernt und da bin ich meinen Eltern auch wirklich dankbar, halt auch Konsequenzen müssen zu ziehen. Auch mal müssen, dann damit rechnen, dass das eben nicht gut kommt oder in einen falschen Schluck kommt. Und natürlich habe ich wahrscheinlich recht viele Fans verloren, weil die den Schlagzeilen gefolgt sind, sage ich jetzt einfach mal so. Mhm. Oder weil ich tatsächlich nicht ihrer Meinung entsprochen habe oder sie verschreckt habe. Mit dem muss ich leben. Auf der anderen Seite habe ich unfassbar viele spannende und lässige Leute kennengelernt, wo man eben immer noch debattieren kann, sich austauschen, und das ist eine riesen Freude. Und umso mehr freue ich mich jetzt auch auf meine Tour, weil ich merke, es läuft sehr gut. Es dürfte natürlich besser laufen, es darf immer besser laufen, aber das Glas ist mehr als nur halb voll. Und es wird eine Hammertour, weil ich auch weiss, ich darf jetzt die Leute wieder zum Lachen bringen. Und das ist jetzt das Anliegen von mir, dass sie eben mit einem guten Gefühl heimkommen und so mit dem Seufzer aus dem Theater gehen und sagen, der ist wie mir und der hat genau die gleichen Sorgen und Probleme und komplex.
Der Name von deiner Tour drückt mich so ein bisschen speziell. Ich weiss es nicht. Das ist das, was du immer gesagt hast in deinen Corona-Videos. Tust du in dem Fall die Pandemie in deiner Show thematisieren oder lässt sie bewusst weg? Oder warum der Name?
Es gibt so 2-3 Spitzen, um die komme ich gar nicht drum herum. Aber es sind eigentlich liebenswürdige Spitzen. Weil, wie gesagt, das Leben allein bietet schon so viel Stoff und ist so politisch lustig. Von dem her habe ich mich wieder jetzt diesen Themen zugewandt, die ich so lange nicht mehr konnte, auf die Bühne tragen. Aber in dieser Zeit habe ich ganz bestimmt mit dem «Ich weiß es nicht» auch realisiert, ich weiss wirklich ganz einen Haufen nicht. Und je mehr Fragen ich stelle, umso unwissender wird ich. Und das ist ja eben auch das Schöne und das Spannende am Leben, dass man nie aufhört, Fragen zu stellen.
Etwa in einer Woche geht es los, Marco, mit deiner Tour «Ich weiss es nicht» in Langquart am 3. März. Wie fühlst du dich? Bist du bereit? Freust du dich drauf?
Ja, ich bin jetzt noch so in den Endzügen vom Auswendiglernen, vom Überarbeiten. 13 Vorstellungen habe ich ja schon im Juni gespielt. Aber es wird auch für die Leute, die es schon mal gesehen haben, sicher ein Erlebnis werden. Und im Land von Joghurt anzufangen, also in Landquark, ist lässig. Und am 10. März dann endlich hier daheim in Zug. Das heisst in Cham.
Im Lorzensaal.
Genau. Wie der Cäsar ja gesagt hat, in Cham sah und siegte.
Der Marco Rima, danke vielmals für deinen Besuch.
Dankeschön.
Herzlichen Dank auch. Und ich habe mich sehr wohl gefühlt bei euch.
Danke, das freut uns.
Das ist schön zu hören.
Weil wir nicht einfach ein dummschnurri Podcast sind,
hören wir an dieser Stelle.
Ciao.